Reiseschatten. Von einem Ausflug nach dem Harz, der sächsischen Schweiz, im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Vierte Folge.
Mit Dahl, dem dänischen Gesandten, und den beiden Norwegern ging ich nur nach der Bildergalerie. In mehreren Sälen lagen die Bilder auf der Erde hingestreckt, aber in die meisten waren sie schon geordnet und aufgehängt. Welch eine Masse von Kunstwerken. 11. Kapitel. Die Bildergalerie. Ausflug in die sächsische Schweiz. Was soll ich zuerst erwähnen von den großen Einzelheiten, die den tiefsten Eindruck auf mich machten? Doch kann ich noch fragen. Raphaels Madonna. Ich durchflog die Säle, um dieses Bild zu finden. Und als ich vor demselben stand, da setzte es mich gar nicht in Erstaunen. Es kam mir wie ein gewöhnliches Frauengesicht vor, aber nicht schöner, wie ich sie oft gesehen. Ist dies das weltberühmte Bild, dachte ich, und wollte damit überrascht werden, es zu sehen, aber es blieb in meinen Augen doch dasselbe. Es kam mir sogar vor, als ob mehrere Madonnenbilder, mehrere weibliche Gesichter auf dieser Galerie viel schöner seien. Nun ging ich zu diesem zurück, aber da fiel mir der Schleier von den Augen. Die sahen jetzt wie Menschengesichter aus, denn ich hatte das Göttliche selbst gesehen. Ich trat jetzt wieder vor sie hin, und nun erst fühlte ich das unendlich Wahre und Herrliche in diesem Bilde. Es ist nichts daran, was frappiert, nichts, was blendet. Aber je aufmerksamer man die Mutter und das Christuskind betrachtet, desto göttlicher werden sie. Ein so überirdisches, kindliches Gesicht hat kein Weib. Und doch ist es die reine Natur. Es kam mir vor, als ob jedes fromme, unschuldige Mädchengesicht etwas Ähnliches mit diesem habe, dass dies aber das Ideal sei, nach dem die anderen strebten. Die Zeit hat die Farben auf dem Bilde gebleicht, aber dennoch scheint alles zu leben. Dieses eine Bild würde die Galerie berühmt machen, so wie dieses eine hinreicht, seinen Meister unsterblich zu machen. Doch bewahre ich aus meinem ersten Besuch auf der Galerie auch noch den Eindruck von anderen vortrefflichen Bildern. Das Weltgericht von Rubens, auf dem er seine drei Frauen im Porträt angebracht hat. Zwei werden von Engeln in den Himmel getragen, die dritte dagegen schleppt der Teufel in die Unterwelt hinab. Rubens selbst sitzt auf seinem Grabe. Niemand scheint ihn zu beachten. Er ist in tiefe Gedanken versunken. Wahrscheinlich sinnt er darüber nach, wohin er kommen wird, und erwartet nun ruhig sein Schicksal. Auf einem Bilde von Bassano, das die Arche Noah vorstellte, war es sehr komisch, dass das Schwein zuerst hineingetrieben ward und also den ersten Platz bekam. Geistig ermüdet von dem Genuss aller dieser Herrlichkeit und körperlich matt von dem vielen Herumlaufen, verließ ich die Galerie, um sie bald wieder zu besuchen. Die Augustusbrücke spiegelte sich im Wasser und Dresden selbst erhob seine hohen Türme und Kuppeln in die Luft. Es waren Schattenbilder auf einem goldenen Grunde. Je weiter sich das Boot von dem kleinen Wäldchen entfernte, desto schwächer ward der Schall der Musik. Unter der Brühlschen Terrasse, wo ich ans Land stieg, waren einige Fackeln angezündet. Oben war ein Gewühl von Spaziergängern. Der Jasmin verbreitete einen starken Duft um sich her, und unten in den Booten sangen einige lustige Matrosen die Barkarole aus der Stummen. Welch ein Wechsel brachte mir jeder Tag, jede Stunde in dieser teuren Stadt. Welch eine Menge von Ideen und Gefühlen durchströmte mich in den 9 Tagen, die ich hier zubrachte. Vom Morgen bis zum Abend tummelte ich mich umher, und jeden Augenblick sah ich etwas Neues. Man empfahl mir, das grüne Gewölbe zu sehen. Es ist dies eine Reihe von Zimmern, die übrigens keineswegs grün sind, und niemand weiß so eigentlich, woher sie ihren Namen bekommen haben. Da gab es große Tische von Mosaik mit Blumen und Früchten. Die Bilder der sächsischen Könige hingen in Lebensgröße an den Wänden. Hier zeigte man Becher aus Silber und Gold und ein ganzes Zimmer voll Spielzeug aus Perlen und Edelsteinen. Echte Perlen in ihrer natürlichen Gestalt waren angebracht, wie das Glied, dem sie am meisten ähnlich sahen. Die Verbindung war durch Silber oder Gold. So war eine Perle der Magen, eine andere der Kopf oder ein Bein und so weiter. Ich sah Luthers Ring und ganze Schränke voll Edelsteinen und Kostbarkeiten, die so tot und nichtssagend in all ihrem Glanz dalagen, dass ich nahe daran war zu verzweifeln über allen diesen Reichtum, der mich gar nicht interessierte. Wären die Wände nicht von Spiegelglas gewesen, und hätte ich nicht darin mein eigenes Gesicht schauen können, in dem der Ausdruck unverkennbarer Langeweile mir vielen Spaß machte, da hätte es recht schlimm mit mir ausgesehen. Mehr als das grüne Gewölbe interessierte mich die Rüstkammer. In den großen Gemächern hingen Waffen an Waffen. Manches berühmte Reitpferd, das einen königlichen Prinzen auf seinem Rücken getragen hatte, stand hier in Holz ausgehauen, angemalt und geschmückt mit Sattel und Gebiss. Der Mann, der uns umherführte, erklärte oft, dass es ein dänisches Pferd sei, welches das hölzerne Bild vorstellen sollte. Könige und Ritter aus Wachs standen wie bezauberte Trabanten rundumher an den Türen und stierten uns mit ihren toten Augen an. Es befanden sich hier ganze Schränke voll von Pfeilen und Pistolen. Ich sah eine Trommel von Menschenfell, ferner die Rüstung, welche Gustav Adolf an dem Tage vor der Schlacht bei Lützen getragen hatte, einen Sattel, auf dem Napoleon geritten und so weiter. Die ganze folgende Nacht träumte ich von nichts als von Dolchen und Messern, mächtigen Wachsfiguren und großen hölzernen Pferden. Ich sehnte mich auch nach der sächsischen Schweiz. Am folgenden Tage sollte ein Ausflug dahin angetreten werden. Es war ein schöner Morgen. Man erwartete mich an der Elbe, wo unsere Gondel lag. Bald schwollen die Segel im Winde, die raschen Ruderschläge teilten den Wasserspiegel. Eine Reisegesellschaft sang und lachte und ich musste mitlachen, während die erwachten Lebenserinnerungen in meinem Herzen in schneidenden Dissonanzen bei diesem schroffen Übergang vom Traum zur Wirklichkeit widerhallten. Bei dem Schloss Pillnitz, der Sommerresidenz des sächsischen Königs, stiegen wir ans Land. Das ganze Gebäude sieht sehr chinesisch aus, als ob es auf einem paar Teetassen und nicht in der schönen deutschen Bergnatur zu Hause sei. Die übrigen Reisenden waren der Ansicht, es sei ein schönes Schloss. Und auch ich war dieser Meinung, denn ein so großes chinesisches Spielzeug hatte ich noch nie gesehen. Mir wurde ganz poetisch davon, und ich sang in einem Fort Kang Hi Huang Ho Kong Fu Tse, Quang Chui Mahan Shu Macau Te. Ich bin nicht sicher, ob das ordentliches Chinesisch ist, aber letzteren holt man direkt aus China. Unser Weg führte uns nun durch ein freundliches kleines Dorf in die freie, schöne Natur hinaus. Bald näherten wir uns dem Liebetaler Grund, einem herrlichen, langen Felstal. Hoch oben an beiden Seiten liegen Felder und Wiesen, von denen man sich gar nichts träumen lässt. Gelbe und graue Steinmassen, zwischen denen verkrüppeltes Gebüsch aufschießt, erheben sich an den Seiten. Der Fluss Wesenitz fließt mittendurch. Wir gingen auf dem hohen Bergrücken entlang und blickten ins Tal hinab, das wie ein mächtiges Bild von meinem eigenen Herzen dalag. Still und dunkel mit dem brausenden Fluss, während oben die Sonne so warm und schön die wallenden Kornfelder und den Weg beschien, auf dem fröhliche Kinder sich herumtummelten. Bei Mühlsdorf stiegen wir ins Tal hinab, überschritten die Wesenitz auf einer Brücke und befanden uns in dem Flecken Lohmen. Dieser ist früher eine kleine Stadt gewesen und hat noch manch städtische Gerechtsame. Das Schloss erhebt sich auf einem hervorragenden Felsen hoch über dem Fluss. Beide Hauptgebäude desselben sind durch einen Altan verbunden, der auf einer Felsspitze angelegt ist, von der man eine herrliche Aussicht auf die romantische Umgebung genießt. Auf einer der hier angebrachten Tafel las man eine gereimte Inschrift, die einem erzählt, dass vor ungefähr 50 Jahren ein junger Landmann, der sich auf dem Altan schlafen gelegt hatte, von hier hinabstürzte. Aber obgleich er von einer Höhe von 76 Fuß fiel, dennoch mit Gottes Hilfe glücklich davonkam. Nicht weit davon liegt die Kirche. Man sagt, dass es eine der schönsten Dorfkirchen in ganz Sachsen sei. Sie kam uns ganz besonders freundlich vor. Ein frisches Grab war soeben aufgeworfen und mit weißem Sand bestreut. Aber der Wind hatte die Blumen vom Grabe fortgeweht. Ich sammelte sie wieder zu einem Kranz zusammen und legte diesen darauf. Ein kleiner Vogel in einem nahen Baum zwitscherte, als wolle er mir Dank sagen. Er hatte gewiss den kleinen Schläfer gesehen und gekannt, der hier sein müdes Haupt in der kühlen Erde zur Ruhe gelegt hatte. Von der Ruhestätte der Toten gingen wir nach der Lebenden, dem Wirtshause. Bald dampfte das Abendessen vor uns. Einige, wegen ihres Alters ehrwürdige, gebratene Enten. Dann begaben wir uns zur Ruhe. Aber Natur und Kunst hatten mir hier einen Geniestreich gespielt. Die erste hatte mich zu lang geschaffen, die letztere hingegen das Bett zu kurz. Aus Verzweiflung ging ich in die große Gaststube hinunter. Rundumher auf Strohlagern schlummerten Leute mit dichten schwarzen Bärten. Ein hässlicher schwarzer Bullenbeißer, der wie ein abgenutzter Reisekoffer aussah, stürzte mir mit einem heulenden Kriegsgeschrei entgegen. Draußen regnete es in Strömen und plätscherte, als wollte es sagen, sieh, so ging es bei der Sintflut zu. Der Tag begann zu grauen, aber nicht die Hoffnung, wieder in die Berge zu kommen. Es war das erste schlechte Wetter, das ich auf meiner Reise hatte. Es wird wohl später besser werden, dachte ich, und kaum war eine Stunde vergangen, da regnete es schon weniger. Wir fassten Mut und mit einem kleinen 10-jährigen Bauernjungen als Führer begaben wir uns nun auf die Reise, um durch den Ottowalder Grund die Bastei zu besteigen. Der kleine Junge lief mit bloßen Füßen, lachte und schwatzte in einem fort, und es kam mir beinahe vor, als habe er einen Schelm im Nacken, als wäre es der leibhaftige Amor, der unser Führer geworden. Wenn er nur nicht unser Verführer wird, dachte ich, und es gingen mir manche von seinen schlimmen Streichen durch den Kopf. Der kleine Rotzbube, der mit Pfeilen herumläuft, nennt ihn unser genialer Wessel. Und ärgerlich ist es in der Tat, dass so ein Bübchen das Recht haben soll, große erwachsene Leute aufzuspießen. Man sagt freilich, dass die, die einander bekommen, sich sogleich gegenseitig die Pfeile wieder herausziehen helfen, wo dann alle Liebe vorbei ist. Aber die anderen behalten den Pfeil im Herzen. Und da wird er oft tödlich. Es ging immer vorwärts und immer änderte sich das große Panorama um uns her. Ein großes, hübsches Gebäude lag vor uns. Es war das Wirtshaus auf der Bastei. Hier ist es hoch, sehr hoch. Du musst ein paar Kirchtürme aufeinandersetzen und dann nicht schwindlig dabei werden, wenn du auf der obersten Spitze stehst. Ein Gitter ist angebracht, damit du nicht fällst. Das lange, weiß-gelbe Band dort unten, das vor deinen Augen nicht breiter aussieht als das Trottoir auf der Straße, ist die Elbe. Das gelbbraune Pappelblatt, das du schwimmen zu sehen glaubst, ist ein langer Flusskahn. Du kannst auch, aber nur wie kleine Punkte, die Menschen darauf erkennen. Versuche es, einen Stein in die Elbe hinabzuwerfen. Du musst deine ganze Kraft anwenden. Er erreicht sie doch nicht, sondern fällt diesseits ins Gras. Die Dörfer liegen dort unten wie Spielzeug auf einem Jahrmarktstisch. Die ganze Natur war mir eine große lyrische Dichtung in jedem möglichen Versmaß. Der Bach zankte in den vortrefflichsten Jamben über die vielen Steine, die ihm im Wege lagen. Die Felsen standen so breit und stolz da wie respektable Hexameter. Die Schmetterlinge flüsterten den Blumen Sonette zu, indem sie ihre duftenden Blätter küssten. Und alle Singvögel zwitscherten, jeder wie ihm der Schnabel gewachsen, in saffischen und altschäischen Versen. Ich hingegen schwieg und will auch hier schweigen. Nun führte der Weg nach Hohnstein und Schandau, aber erst wollten wir einen kleinen Abstecher machen, um die seltsame Partie bei der Teufelsbrücke zu sehen. Der Teufel hat wirklich Geschmack. Jede Stelle, die seinen Namen trägt oder auf ihn hindeutet, hat etwas Pikantes. Es sind die allerromantischsten Gegenden, die man mit seinen Interessen in Verbindung gesetzt hat. Wie gesagt, er hat Geschmack und das ist eine gute Eigenschaft. Über Hohenstein und Schandau ging es wieder hinaus in gottesfreie Natur. Ein breiter Fahrweg, der zwischen grünen Waldungen sich an einem kleinen Fluss hinschlängelte, führte uns in die wilde Felsgegend hinein. Die Damen wurden nun in Tragstühlen den Felspfad hinangetragen, wir anderen trugen uns selbst, und so langten wir ungefähr um dieselbe Zeit am Ziel unserer heutigen Wanderung an. Eine hohe, gewölbte Felsöffnung lag vor uns. Es war der Kuhstall. Er sieht im ersten Augenblick aus, als sei er von Menschenhänden ausgeführt, aber wenn man die stolze Masse näher betrachtet, da fühlt man, dass nur die Natur einen solchen Riesenbau ausführen kann. Im Dreißigjährigen Kriege sollen die Bewohner der Umgebung hier einen Zufluchtsort gefunden haben. Hier versteckten sie namentlich einen großen Teil ihres Viehs, woher auch der Name gekommen sein mag. Ein alter Mann in einem grauen, abgenutzten Rock saß auf einem Felsblock am Eingange der Halle und spielte uns etwas vor. Mehrere Saiten auf seiner Harfe waren gesprungen, eine Dissonanz folgte der anderen. sah man aber den alten Mann an, dessen Leben gewiss auch diesem Harfenspiel glich, da kam wieder Harmonie in das Ganze. Die Dissonanzen lösten sich in meinem Herzen in Wehmut auf. Ein schmaler Weg, der wie durch den Felsen gehüllt war, führte uns hinaus zu einer dritten Seite dieses Felsportals. Nackte Steinwände erhoben sich zu beiden Seiten. Wir mussten auf Leitern und Treppen hinanklettern, um auf die oberste Spitze des Felsens zu gelangen. Die erste Höhle ward das Wochenbett genannt, weil zur Zeit des Krieges unglückliche Mütter hier ihre Kinder zur Welt brachten. Die Leiter zog sich dicht an dem tiefen Abgrund hin. Wir kamen über eine kleine Brücke nach einer anderen Felspartie. Hier war an einem Felsen eine Schere gemalt. Die Stelle hieß das Schneiderloch und soll einer Räuberbande zum Aufenthalt gedient haben, deren Anführer das Schneiderhandwerk gelernt hatte, später aber Neigung bekam, Menschen statt alter Kleider aufzutrennen. Um hinein und wieder herauszugelangen, musste man auf Händen und Füßen kriechen, und es hatte wirklich etwas Unheimliches, hier in der Abenddämmerung den einen nach dem anderen aus der tiefen Höhle herausschleichen zu sehen, hoch oben zwischen zwei gähnenden Abgründen. Übrigens war hier ein vortreffliches Echo, das die Worte 6 bis 7 Mal wiederholte. Nahe dabei lag das Pfaffenloch, eine Öffnung in einem Felsen, durch die in dem Religionskriege ein Priester hinabgestürzt ward. Ich blickte in die Tiefe hinab. Es war vollkommen dunkel darin, während der Himmel oben noch von der untergehenden Sonne gerötet war. Bevor wir wieder hinunterkamen, mussten wir auf Händen und Füßen durch die krumme Karoline kriechen, eine Höhle mit vielen Krümmungen, die wieder auf den Fußweg zurückführte. Nirgends habe ich übrigens eine solche Menge von Namen gesehen wie hier im Kuhstall. Nicht einmal im Adressbuch gibt's so viele. Die ganze Felswand, auswendig wie inwendig, war über und über eine bunte Malerei von Namen. Einige waren sogar eingemeißelt und dann auch hinterher ausgebrannt oder mit Teer bestrichen. Diese Unsterblichkeit hat doch etwas Mühe gekostet. Zwölftes Kapitel. Rückreise über Pirna, der Sonnenstein, die letzten Tage in Dresden. Sowie der Tag graute, waren wir schon alle auf den Beinen. Die Vögel zwitscherten lustig, aber sie hatten wahrscheinlich auch besser geschlafen als wir. Der ganzen Natur hingen Nebelwolken wie Schlaf in den Augen, so dass sie eben auch nicht sehr vergnügt aussah. Endlich brach aber doch die Sonne durch. Der Weg ging über Basaltstücke in einem beständigen Zickzack aufwärts. Nach einer etwas ermüdenden Wanderung hörte endlich das Nadelholz auf und wir standen unter herrlichen, grünen Buchen. Rundumher sprudelten Quellen aus dem fruchtbaren Erdreich hervor. Noch einige Schritte weiter und wir befanden uns 1780 Pariser Fuß über der Meeresfläche. Welche Unendlichkeit lag da um uns her? Tiefer unten in den wildbewachsenen Abgrund schlängelte sich die Elbe wie ein schmales Band, das sich bei Dresden verlor, dessen Türme und Kuppeln sich an dem Hintergrunde der blauen Meißner Berge erhoben. Die schönste Aussicht war jedoch nach Böhmen zu. Nie habe ich mir den dunkelblauen Schein der Gebirge so deutlich vorstellen können. Wie ein versteinertes Meer lagen die Berge vor mir, und weit an dem fernen Horizont erhob sich das Riesengebirge mit seinen schneebedeckten Gipfeln wie ein luftiges Wolkenland. An den Bergwänden zogen schwere Wolken hin. Hier lag eine Partie ganz im Schatten, während sich wiederum eine andere im klarsten Sonnenlicht erhob. Auch in meinem Herzen schien die Sonne, während schwere Wolken über diese innere Welt hinfuhren. Es liegt etwas mächtig Ergreifendes darin, auf solche Weise über ein großes Land hinzuschauen. Wie manches Herz schlägt nicht in Sehnsucht und Freude dort unten im Tal. Wie manche Träne fällt nicht brennend heiß hoch über den Wolken auf die stolzen Berge. Wäre ich hier allein gewesen zwischen den Felsen, da hätte ich weinen können. Und das würde dann gewiss in meinem Innern Bilder aus der Heimat hervorgerufen haben, die mich aufs Neue gestärkt hätten. Wir liefen den steilen Bergabhang hinab, an dem sich der Pfad in mannigfachen Krümmungen schlängelt. 3 böhmische Ruderer erwarteten uns in einer Gondel, die uns wieder nach Sachsen zurückführen sollte. Ein kleiner Pfad längs der Elbe führte uns unter hohen Felswänden nach Pirna und nach dem Schlosse und der Irrenanstalt Sonnenstein. Ein ganz eigenes Gefühl muss jeden bei einem Besuch innerhalb dieser Mauern ergreifen, die eine Welt für sich einschließen. Eine Welt, die aus ihrer natürlichen Bahn herausgerissen ist und wo daher der lebensgrüne Keim zu einem geistigen Missgeschöpf zusammenschrumpft oder sich entwickelt. Die Fantasie, dieser beste Cherub des Lebens, der uns ein Eden in den Sand der Wüste hinzaubert, der uns in seinen starken Armen über den tiefsten Abgrund weg und über die höchsten Berge in Gottes herrlichen Himmel hebt, ist hier eine fürchterliche Chimäre, deren Medusenhaupt den Gedanken der Vernunft versteinert und einen magischen Kreis um das unglückliche Opfer zieht, das nun für die Welt verloren ist. Siehst du das kleine, viereckige Gemach mit dem hoch angebrachten, vergitterten Fenster? Auf Stroh, mitten auf dem Fußboden, sitzt der nackte Mann mit dem schwarzen Bart und mit einem Strohkranz um den Kopf, der seine Krone ist. Eine vertrocknete Distel, die er im Stroh fand, ist sein Zepter. Er schlägt nach den Fliegen, die um ihn herumschwirren, denn er ist König, ist Despot. Die Fliegen sind seine Untertanen. Sie haben eine Revolution gemacht, sagt er. Sie verlangen seinen Kopf. Sie sind hineingedrungen in denselben. Er begreift selbst nicht wie, aber er fühlt, wie sie drinnen stürmen und ihn ihm doch nicht von den Schultern reißen können. Doch fort mit diesen schrecklichen Bildern. Der Wagen wartet schon, der uns in ein paar Stunden nach Dresden bringt. Nur 3 Tage hatte ich hier noch zu verweilen. Und es war noch so mancherlei zu sehen. Ich wollte so vieles noch einmal besuchen. Wie Wolken in einer stürmischen Nacht jagen die Bilder dieser Tage vor meiner Seele vorüber. Jede Stunde brachte mir etwas Interessantes. Ich war auf der Bildergalerie, sah noch einmal die Werke der großen Meister und prägte mir die herrlichen Bilder in die Seele ein, hörte die Messe in der katholischen Kirche und bestieg noch zum Abschied die Berge im Plauenschen Grunde, einer romantischen Gegend dicht bei Dresden, die mich an Rübeland erinnerte, obgleich sie viel reicher an Abwechslung ist als diese Harzpartie. Dresden selbst lag so freundlich zwischen den grünen Weinbergen. Die ganze Landschaft war ein Bild von kindlichem Frieden, von romantischen Träumen eines unschuldigen Herzens. Ich musste hier recht lebhaft an den alten Schulmeister denken und mit ihm sagen, hier ist ein schöner Platz, von dieser Herrlichkeit könnten doch viele Menschen zehren. Aber wie gering ist doch die Zahl derjenigen, die alles das Prächtige zu sehen bekommen, womit Gott unsere Erde geschmückt hat. Im Grunde ist der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Hunde, der an sein Hundehaus gekettet nur ein paar Sprünge auf seinem gewöhnlichen Tummelplatz machen kann, doch nur klein. Dass Dresden als Übergangspunkt von dem nördlichen zum südlichen Deutschland auch den Charakter jenes zeigen kann, davon bekam ich doch noch einen Begriff an dem letzten Vormittag, den ich dort zubrachte. Es war so kalt, dass mich fror. Der Regen fiel in Strömen und alles bekam ein finsteres, nordisches Aussehen. Träger liefen durch die Straßen mit Portchaisen, aus denen Damen durch die roten Vorhänge herausschauten. Die Elbe sah aus wie Kaffee, gelb und dick. Beinahe kein Mensch ließ sich auf den Straßen sehen. Später am Tage ward es wieder sonnenklar und sonnenwarm. Auf des Brühlschen Terrasse wogte wieder die dichte Menschenmasse, und vom Regen aufgefrischt dufteten die schönen Gewächse. Hier oben brauste Musik, während Gondeln, Boote und Schiffe sich auf der Elbe kreuzten. Jetzt begrüßte mich der letzte Morgen in Dresden. Ich musste hinaus, um noch einmal die herrlichen Töne unter dem Kirchengewölbe brausen zu hören, um noch einmal die grünen Weinberge in Morgenbeleuchtung zu sehen. Der Tag war so schön. Die ganze Elbgegend lag in dem prächtigsten Sonnenlicht. Es kam mir vor, als ob alles Sonntagskleider angetan hätte, um mir Lebewohl zu sagen. Aber dadurch ward mir der Abschied auch umso schwerer. In der katholischen Kirche ward keine feierliche Messe gelesen, nur die Orgel spielte ihre einfachen Melodien. Aber es war ja das Abschiedslied, vielleicht die letzten tiefen Töne, die ich hier in meinem ganzen Leben zu hören bekommen sollte. In einem der Beichtstühle sah ich einen alten Priester mit einem ehrwürdigen Gesicht. Ein junges Mädchen kniete auf der anderen Seite des Gitters und beichtete. Ich wünschte mir auch einen Freund, einen Vater, vor dem ich so recht die Gefühle ausschütten könnte, die beim Abschied von der lieben fremden Stadt, welche dem Herzen nicht länger fremd war, so mächtig in meinem Herzen brausten. Dahl gab mir beim Abschied einige Zeichnungen zum Andenken und eine Skizze in Ölfarbe, damit ich doch sagen könnte, dass ich etwas besäße, was er gemalt hätte. Das ganze Stück war nicht größer, als dass ich es in der flachen Hand verbergen konnte. Im nächsten Sommer sehe ich jedenfalls Dänemark und alle Freunde und Bekannte, sagte er und drückte mir die Hand zum Abschied. Das ist auf Dänisch. Und dieses, fügte er hinzu, indem er mich auf die Wange küsste, ist auf Deutsch. Wir werden uns gewiss noch öfter in dieser Welt wiedersehen. In meiner jetzigen Stimmung konnte ich Tieck nicht Lebewohl sagen. Eine Stunde später ging ich zu ihm. Er empfing mich in seinem Arbeitszimmer und sah mir so recht herzlich mit seinen großen, klugen Augen ins Gesicht. Ich nahm mich zusammen, als ich die eben erst gedämpfte Wehmut doppelt stark zurückkehren fühlte. Er schien viel Güte für mich zu haben, lobte diejenigen von meinen Sachen, die er kannte, und schrieb mir, da ich kein Stammbuch bei mir führte, folgende Worte zum Andenken auf ein Blättchen Papier. Gedenken Sie auch in der Ferne meiner. Wandeln Sie wohlgemut und heiter auf dem Wege der Poesie fort, den Sie so schön und mutig betreten haben. Verlieren Sie nicht den Mut, wenn nüchterne Kritik Sie ärgern will. Grüßen Sie den teuren Ingemann und alle Befreundeten und kehren Sie uns bald einmal frisch, gesund und reich begabt von den Musen nach Deutschland zurück. Ihr wahrer Freund Ludwig Tieck. Dresden, 10. Juni 1831. Ich sagte ihm Lebewohl. Kein Fremder war dabei und daher durfte ich wohl weinen. Er drückte mich an sein Herz, weissagte mir eine glückliche Zukunft als Dichter und dachte gewiss, dass ich ein viel besserer Mensch sei, als ich wirklich bin. Sein Kuss glühte auf meiner Stirn. Ich weiß nicht recht, was ich fühlte, aber ich liebte alle Menschen. Möchte ich doch einmal als Dichter der Welt etwas schenken können, wodurch ich dem großen Dichter zeigen könnte, dass er sich in dem Fremden nicht getäuscht. Es war 6 Uhr abends, als ich mit der Schnellpost aus Dresden fuhr. Nun sah ich zum letzten Mal die katholische Kirche und die Brühlsche Terrasse im Vorüberfahren. Von der Augustusbrücke suchte mein Auge noch einmal Dahls Haus über der Elbe. Ich glaubte, ihn am Fenster stehen zu sehen. Bald lag auch die Neustadt hinter uns. Felder und Wiesen erstreckten sich zu beiden Seiten des Weges. Wir waren 9 im Wagen. Und in diesem Kegelspiel saß ich wie der König in der Mitte. Gott weiß, dachte ich, wen von uns der Tod zuerst umwirft. Er wird uns doch nicht alle auf einmal treffen. Aber vielleicht die Eckkegel.
Reiseschatten. Von einem Ausfluge nach dem Harz, der sächsischen Schweiz im Sommer 1831. Von Hans Christian Andersen. Gelesen von Philipp Scheppmann. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005.